herzlich willkommen hier zum Podcast von unserem wunderbaren Jan Pfeffer Film. Ich bin der Emma Fischer, ich habe Regie gemacht und ich freue mich, dass die drei Hauptdarstellerinnen heute hier sind, in einem Hotelzimmer in Berlin, Charlottenburg. Haben wir uns das erste Mal jetzt wieder getroffen nach langen Monaten. Ich fange mal an. Elisa, wen hast du gespielt?
Ich habe die Ursula Wolf gespielt.
Und Vanessa?
Ich habe die Gundula Wolf gespielt.
Und Anna?
Ich habe die Margot gespielt. Die verschiedenen Namen.
Nee, noch nicht so wirklich.
Aber ich höre viele Podcasts.
Ja. Richtig. Ich auch.
Ich auch.
Ich auch. Ja. Okay, haben wir das auch geklärt. Elisa, jetzt ist es ein halbes Jahr her. Wie war es denn?
Das halbe Jahr das jetzt halbe danach. Jahr. ja, es geht gut. Ich musste erstmal in Urlaub fahren und das war nötig auf jeden Fall. Und konnte mich dann so ein bisschen dann wieder auf neue Sachen einlassen. Aber es ist schon interessant, wenn so ein Projekt so ein fast ganzes Jahr einnimmt. Ja.
Ja, ist einfach so eine lange Reise, ne?
Ja.
So eine, habe ich auch so empfunden für die Figur der Margot. Dass es eine intensive Vorbereitung war, ohne jetzt irgendwie sich politisch darauf vorzubereiten, aber so die innere Reise der Figur, die war schon lang und intensiv.
Man kommt auch, finde ich, irgendwann so total in dieser Rolle so an. Also wenn man irgendwie über 4 Monate lang jeden Tag ans Set kommt und diese Figur ist, ist man da so zu Hause, dass man gar nicht mehr darüber nachdenkt, was man, glaube ich, sonst schon immer so ein bisschen macht, wenn du irgendwie so 15 Drehtage bei einem Projekt hast.
Ich finde, man hatte schon auch das Gefühl, dass man nach dieser langen Zeit die Figur erstmal so ein bisschen abschütteln musste, weil sie sich schon so ein bisschen in einem festgesetzt hat.
Bei dir ist es ja besonders extrem, weil du spielst jetzt an der Volksbühne gerade.
Ja.
Und bist da auf einer komplett anderen Frequenz unterwegs, würde ich jetzt mal behaupten. Und also diese beiden Welten, Film, epische Saga, ARD und jetzt Volksbühne, ist das so ein Clash of Culture oder wie?
Na, ich habe ja relativ schnell nach Drehende angefangen zu proben und es hat aber ganz gut funktioniert, weil ich glaube, es hat mir auch geholfen, das alles wieder so ein bisschen loszulassen und wieder so auf der Bühne zu stehen und auch die Möglichkeit zu haben, da so ein bisschen, na, ich nenne es jetzt mal so durchzudrehen oder größer zu spielen, so, genau.
Anna, du hast schon so viele große Projekte gemacht. Was war jetzt für dich so das Besondere, das Alleinstellungsmerkmal bei unserer wunderbaren Jahre?
Nein, für mich war interessant, eine Figur zu spielen, die viel mitbekommt und auch irgendwie oft dabei ist, aber eben nicht für den Zuschauer jetzt in diesem Falle 3x90 Minuten Screentime hat. Also und trotzdem aber eine tragende Rolle zu sein, das hatte ich so noch nicht. Sonst hatte ich oft eher das, was Elisa jetzt in unserem Falle hatte, jeden Tag dran sein, nicht wirklich raus können, da auch gefangen sein in so einem Projekt mit allen Höhen und Tiefen. Und hier hatte ich eben sozusagen den Luxus, zwischendurch auch mal rausgehen zu dürfen. Habe auch noch was anderes parallel gedreht. Das war wirklich ein Culture Clash.
Darf man das sagen, was das war?
Das war Lassie, der Kinderfilm.
Da bist du doch auch wieder nach Prag zurückgekommen.
Ja,
das war
genau.
Doch auch so interessant.
Nachdem ich abgedreht war bei unseren wunderbaren Jahre, musste ich direkt in der Nacht noch nach Prag. Und das war wirklich absurd, weil ich dann da auch das Team hatte, was wir vorher hatten in Prag, als wir angefangen haben.
Aber man muss dazu wissen, wir haben die ersten, glaube ich, 32 Drehtage in Tschechien gedreht, weil wir da viele Motive gefunden haben, die wir in Nordrhein-Westfalen nicht gefunden haben, die besser in die 50er Jahre noch reingepasst haben, und hatten dort ein tschechisches Team, nur die Heads of Department kamen aus Deutschland. Und als wir dann dieses Team zurückgelassen haben, hat Anna es wieder vorgefunden, als sie dorthin gefahren ist. Das heißt, für dich muss es ja irgendwie so gewesen sein, welcher Set bin ich jetzt?
Ja, und die waren auch ein bisschen verwirrt. Die haben es auch nicht so richtig verstanden, weil ich dann plötzlich, ich hatte auch da in der Rolle bei Lassie, habe ich einen einen Schwangerschaftsbauch ungebunden bekommen, weil 9. Monat schwanger in der Figur, das haben die auch überhaupt nicht. Einer hat auch wirklich gefragt, hä, wie schnell ging das? Und ich war so, nein, fass an, das ist einfach ein Kissen.
Ja, cool. Also für mich war das mit die größte Herausforderung, diese Opulenz, mit der man ständig zu tun hatte. Also diese Größe, die wir uns vorgenommen hatten, die auch der Sender so zu Recht eingefordert hat von diesem Projekt, und dann einfach mal aus dem Vollen zu schöpfen. Also man ist es nicht gewohnt, wenn man fürs Fernsehen arbeitet, aus dem Vollen schöpfen zu dürfen. Und das war hier unglaublich. Und gerade in Tschechien, wo dann Arbeitskräfte noch ein bisschen günstiger sind als in Deutschland, dann eben noch mal mehr zu haben. Also wie ging euch das, mit diesem riesigen Team zu arbeiten, mit unglaublich vielen Menschen um sich herum? Also hattet ihr das schon mal? Oder,
ich hatte es vorher mal, ich glaube ein Jahr vorher, weil ich da ein paar Drehtage in Prag hatte und lustigerweise die gleiche Aufnahmeleitung, Helena war da auch dabei. Da war ich, also als ich da zum ersten Mal in dieses Set kam, dachte ich so, wow, es ist irgendwie ein bisschen, so stelle ich mir ein bisschen Hollywood irgendwie vor, mit so vielen Autos und einfach viel Personal. Zu viel besetzt einfach. Ich mochte das, dass es bei uns dann hier wieder ein bisschen kleiner wurde, ehrlich gesagt.
Hier in Deutschland? Ja. Ach so,
okay. Das ist nicht mehr so, weil es war einfach, es waren so viele Leute einfach.
Aber man hat, also ich meine, man hatte ja trotzdem so eine kleine Gruppe an Leuten, also dass die Bezugspersonen waren sozusagen. Aber ich fand es schon auch immer beim Dreh mit diesen ganzen Komparsen, das war wirklich, ja.
Schüchtert das einen ein? So, ich meine, jetzt gerade, du hast jetzt noch nicht so viel gedreht wie die anderen beiden.
Ja.
War das für dich dann irgendwie so?
Nö, gar nicht, weil ich das Gefühl hatte, man sitzt eh zusammen in einem Boot und versucht, was Schönes zu schaffen. Und ich fand es tatsächlich auch irgendwie unterstützend, teilweise, um auch, also jetzt, die sind ja alle dann in diesem krassen Kostüm rumgelaufen und es gab diese Autos und es war immer so lustig, wenn dann kurz Pause war und die alle an ihren Smartphones saßen, das war irgendwie, stimmt.
Ich weiß noch, dieser eine Moment, wo wir in Prag gedreht haben, auf der Straße, Düsseldorf Bank außen, und du gehst über die Straße und es fahren drei Autos vorbei, ein Motorrad, es sind irgendwie 25 Komparsen. Und es hat so Wuff gemacht, 10 Sekunden und 25.000 Euro weg.
Ja,
für diesen einen Schuss, wo du reingehst in diese Bank. Mhm. Also da habe ich so für mich gedacht, was mache ich hier? Das ist ja absurd. Mhm. Also auf eine gute Art und Weise, man braucht es, um das auch adäquat abzubilden und um das herstellen zu können und zu zeigen, das, was man zeigen will. Aber es ist natürlich irgendwie seltsam auch. Mhm. Ging dir nicht so?
Ich weiß, ich denke in dem Moment, glaube ich, nicht so viel über Geld nach.
Ja, ich
glaube, da bist du in einer anderen Position. Aber nee, ich war davon schon beeindruckt, auf jeden Fall. Aber ich weiß auch, dass ich irgendwann so ein bisschen Angst hatte, weil ein Auto ist immer so relativ schnell gefahren. Ich sollte so ganz knapp davor, glaube ich, vorbeilaufen. Dann war es einmal, glaube ich, ein bisschen brenzlige Situation, wo es wirklich sehr knapp war. Da habe ich dann eher über sowas nachgedacht.
Komm, Leben und Tod.
Ja, genau.
Wenn du lachst, ist alles andere egal. Dann stört mich nicht einmal der Regen. Wenn du kommst, warte ich schon hinter der Tür. Bekomm dein Lächeln dafür, mein Leben.
Aber ich finde auch so große Teams, das hat was viel Anonymeres in der Arbeit als ein kleines Filmteam, was ja auch nur vermeintlich klein ist. Wir haben, in Deutschland haben wir auch mit 40 Menschen am Set gearbeitet. Aber das reicht mir an Zuschauern, ehrlich gesagt. Ich brauche nicht 80 Mitarbeiter, die gucken, die alle toll sind und die alle sozusagen wichtig sind für den Job, den sie machen. Trotzdem finde ich das kleine, intimere, gerade für Figuren, wie wir sie wahrscheinlich gerne spielen, irgendwie angenehmer.
Ja, es geht mir auch so. Es wird ja, je größer, desto träger wird der ganze Apparat. Und es ist wahnsinnig schwierig, das alles zu handeln. Also von daher hat es mir dann auch letztendlich, als wir dann wieder in Deutschland waren, in NRW waren und auf Normalmaß zurückgeschrumpft sind, hat mir gut gefallen. Und
endlich wieder gutes Essen hatten.
Ja, das tschechische Catering, morgens 4 Sorten Fleisch zum Frühstück.
Und eine Suppe, eine gute Zwiebellauchsuppe. Ja.
Wann hast du denn, Lisa, das erste Mal von unseren wunderbaren Jahren gehört?
Ich glaube 2018, Anfang des Jahres, glaube ich. Und dann?
Also kannst du das Buch, darf ich dir auch eine Frage stellen? Kannst du den Roman schon vorher?
Oder? Nein, ich kannte den nicht. Okay. Ich kannte auch Peter Pranger tatsächlich nicht. Hat mir nichts gesagt vorher. Aber jetzt fällt er mir in der Buchhandlung auf. Er hat ja einen neuen Roman geschrieben, der ist groß verlegt gerade.
Eine Familie in Deutschland.
Ja, genau.
Ja, aber das heißt, du hast quasi die Anfrage bekommen von der UFA.
Genau,
Casting. Und dann hast du das Drehbuch auch gelesen, bevor du das Buch gelesen hast.
Genau, ja. Das Buch habe ich erst angefangen zu lesen, als wir, glaube ich, schon fest war, ja, dass wir es spielen. Okay.
Und was war so dein erster Eindruck von den Drehbüchern?
Ich muss sagen, am Anfang, also mein erster Eindruck war, dass ich ein bisschen enttäuscht war. Es war ziemlich cheesy alles noch am Anfang und wir hatten so ganz viele Regieanweisungen, die dieses Buch eigentlich dominiert haben, dass man gar keine eigene Fantasie entwickeln durfte für eine Figur, weil da immer sofort stand, was du zu fühlen hast, wann du wie zu blinken, zu blinzeln hast und kochende Wut und was da alles drin stand. Und davon, genau, und dann ging es ja aber nach den Castings in eine nochmal Weiterentwicklung und ich finde, die haben sich immer deutlich verbessert mit jeder Fassung. Und dann auch zu wissen, dass wir die Figuren so ein bisschen genau an uns ranholen und uns von diesen ganzen Sachen, die da so festgeschrieben waren, befreien.
Aber wie geht man dann eigentlich als Schauspieler damit um, wenn man jetzt sieht, hier, ich soll ja Malen nach Zahlen machen und genau an der Stelle das und das will, distanziert einen das nicht erstmal, dass man sagt, da gehe ich jetzt nicht hin zum Casting? Oder?
Ja, also es hat mich schon, also es hat, ich habe schon auch darüber kurz nachgedacht tatsächlich, aber für mich war es natürlich auch eine totale Chance irgendwie, so eine große Hauptfigur und mich hat auch wahnsinnig interessiert, historisch zu drehen und ich hatte auch nach dem Casting, vor allen Dingen mit dir, einfach ein tolles Gefühl und dachte, ich möchte mit dir arbeiten. Ja.
Da müssen wir jetzt erstmal Musik machen. Mehrmals zum Casting gekommen.
Ja.
War das nervenaufreibend?
Naja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube, es waren, glaube ich, 4 Runden.
Wow.
Ja, ja, ich glaube, das Problem war, dass ich nicht so ganz sicher war, ob der Funken zwischen mir und Franz übergesprungen war. Deshalb musste ich dann noch ein 4. Mal kommen. Ja, klar ist es irgendwie, wenn man weiß, okay, es rückt immer näher, dass man es vielleicht werden könnte. Und man dann so viele Castingrunden hat, hat man natürlich irgendwie Angst davor, dass es dann im Endeffekt doch nicht klappt. So. Aber ich wollte diese Rolle so gerne spielen, deshalb war es auch okay, das dann in Kauf zu nehmen, dass man 4-mal...
Ich habe mich wahnsinnig schlecht dabei geführt. Ja? Leute 4-mal kommen zu lassen, ist wirklich der Irrsinn. Ja. Aber der Irrsinn gehörte hier bei diesem Projekt dazu, von vorn bis hinten. Ja. Ich habe mich auch ständig entschuldigt dafür, dass ich das jetzt schon wieder sehe. Aber es hat dann tatsächlich auch irgendwo geholfen, schon sozusagen als Vorbereitung. Man hat im Casting schon angefangen, die Figuren zu erarbeiten, hatte ich das Gefühl, wenn man sich so oft sieht. Also von daher war es dann fast schon wieder sinnvoll, wenn man mal den nervlichen Stress abzieht. Aber das hast du noch nicht, dass du schon mal viermal kommen musstest für irgendwie eine Rolle?
Ich glaube, so 3 Runden habe ich schon mal gemacht, aber 4 jetzt nicht, nee.
Ist ja auch voll.
Zwischendurch gedacht, ich schmeiß jetzt nicht. Ich komme nicht nochmal.
Nein, ich meine, nee, das habe ich mir nicht gedacht. Wie gesagt, ich wollte das ja so gerne spielen, diese Rolle. Und deshalb war es okay, viermal nach Potsdam zu kommen. Ist ja auch eine schöne Reise dann. Ganz schön aus dem Fenster gucken.
An den Seen vorbei.
Ja, aber man hat schon Angst, dass man dann irgendwie, also ich weiß nicht, weil eben, wenn man dann viermal da ist und auch schon mit dieser Figur, also wie du ja sagst, man fängt dann schon an, damit so zu arbeiten. Und dann ist halt dieses Gefühl, wenn es dann doch nicht klappt, wäre es so, ah, schade, jetzt habe ich mir das schon irgendwie so ein bisschen angeeignet. Und ich fand, also auch die Castings mit dir, das hat einfach ziemlich viel Spaß gemacht. Und genau.
Ja, das war das Schöne, dass die Castings wirklich Spaß gemacht haben. Ja. Die meisten, muss ich sagen. Es gibt ja so als Regisseur auch so diesen Augenblick, wo du reinkommst und dann sitzt da sozusagen der Kandidat. Und du hast so diesen 5 bis 10 Sekunden Test, wo du ihn anguckst und du weißt, er ist es nicht.
Mhm. Und dann muss man trotzdem
und
durchziehen.
Und dann muss man trotzdem durch und dieses Casting irgendwie durchziehen. Und das war hier lustigerweise bei, ich glaube, wir haben jetzt 100 Leute gecastet für 9 Rollen. War es vielleicht 1-2 Mal so. Und ansonsten war es überall erstmal von dem, was da war, super. Also man konnte sich das sofort überall vorstellen.
Ich finde ja bei Castings immer so, ich habe mir das so angewöhnt, eben das nicht persönlich zu nehmen, wenn man öfter hin muss, was man natürlich gerne schnell tut als Schauspieler, ne? Wenn man ja irgendwie in so eine Prüfungssituation wie in der Schule früher wieder reingeworfen wird und du wirst so gefühlt geprüft, kann sie das jetzt spielen oder nicht. Und ich habe irgendwann kapiert, dass es halt darum nicht geht oder nicht mehr geht, sondern dass es eben oft die vermeintliche, die mich wirklich sehr nervt, Typfrage ist. Mhm. Oder eben die Chemie, ob die stimmt zwischen den Kollegen, sowohl aber eben als auch zwischen Regie und Schauspiel. Und das habe ich mir angewöhnt, dass für mich Castings, ich gehe mittlerweile richtig gern zu Castings, um zu gucken, ob ich mit dem jeweiligen Regisseur oder der Regisseurin, ob ich mir das vorstellen kann, weil das einfach so viel Lebenszeit ist und so viel Energie.
Ich caste morgen tagsüber die Hauptrolle für meinen nächsten Film und habe eben mit einer Schauspielerin telefoniert, die mich nochmal gefragt hat, wie denn die Szenen gemeint sind und so. Und das Telefonat endete mit den Worten: Und Elmar, du weißt, als Schauspieler castet man auch immer den Regisseur.
Ja, ich finde das eine richtige Haltung. Ja. Also, dass man auch nicht in so was Defensives kommt, wenn man dahin kommt, sondern dass man auch, dass man eben so ein gemeinsames Erarbeiten ist und guckt, kann man sich das vorstellen? Ich finde das total legitim zu sein. Und dann nicht irgendwie bettelnd hinzurennen, zu sagen, ich will jetzt unbedingt die Rolle haben, was natürlich schön ist, wenn das der Regisseur auch mitbekommt, dass das übrigens auch noch eine Rolle spielt. Aber dass es vor allem darum geht, kann man miteinander arbeiten und möchte man das?
Ja, es ist ein Ausprobieren. Ich finde, das ist so.
Das ist eigentlich wie eine Theaterprobe.
Ja, so. Auf jeden Fall. Ich fühle mich manchmal schlecht bei Castings, wenn du dann an einem Tag so 15 Kandidaten hast für verschiedene Rollen. Man fühlt sich abends dann so wie so ein Gesichterkonsument. Das ist echt irgendwie fies. Also,
ja. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, also es gibt ja auch unterschiedliche Art und Weisen von Castings. Es gibt ja die, wo man irgendwie wirklich so abgespeist wird manchmal oder wo man irgendwie reinkommt und dann hat man so 2 Szenen, dann macht man das und dann wird nicht viel dran gearbeitet. So. Und das fand ich halt irgendwie, oder das mag ich sehr gerne, wenn dann wirklich mit einem gearbeitet wird einfach.
Wenn es nicht nur so Fleischbeschauung gefühlt ist. Und bitte, danke, tschüss.
Ist das öfter so?
Gibt's, ja.
Gibt's auf jeden Fall, ja.
Das stimmt, ja. Das war schön bei dir, weil man das Gefühl hatte, dass du, Elmar, einen meinst und in dem Moment wirklich probieren willst, was ist da rauszuholen oder was geht in eine andere Richtung vielleicht noch, die interessant sein könnte.
Ja, hier war ja auch das Interessante, jetzt sitzt ihr alle drei da. Also, das ist für mich ganz klar, ihr seid die Wolfsschwestern, ja. Aber wir mussten ja auch eine Familie bauen, eine Familie zusammenbasteln. Und wie ist die Chemie untereinander? Also nicht nur, wie ist die Chemie zwischen uns, sondern geht das auch in dieser Verbindung und in dieser Konstellation? Und das haben wir natürlich, deswegen gab es auch so viele Runden, immer wieder neu gewürfelt und geguckt, wer passt zu wem.
Ich wurde ja mit euch nur einmal gecastet. Ich glaube, sonst wurde ich eigentlich nur mit Jungs gecastet. Aber das fand ich auch schön, unser Casting.
Ja.
Stimmt, das war diese Szene, ein gedeckt zu viel, glaube ich.
Genau.
Wie oft warst du denn beim Casting eigentlich, Elisa? Du warst ziemlich schnell besetzt, glaube ich.
Ich weiß gar nicht genau, aber auch oft auf jeden Fall.
Und dann bist du immer wieder zum Anspielen gekommen.
Bei die Tommy-Rolle haben wir, die Jürgen.
Die Waggonszene. Die Waggonszene.
Die konnten wir gar nicht.
Die kam uns zu den Ohren irgendwann raus.
Ne? Selbst beim am Set selber noch war die irgendwie so vom Casting voll im Ohr.
Das ist die Szene aus dem, ich sag das mal kurz, aus dem ersten Teil, wenn die Ulla auf den Güterbahnhof geht und den Tommy fragt, ob er ihr eine Schreibmaschine leihen kann. Die war nur damals noch ungefähr dreimal so lang, wie sie dann im Film war und auch im Drehbuch. Und es war irgendwie, es ging irgendwann nicht mehr.
ja, stimmt.
Aber wie war das für dich dann in der Position zu sein, ich bin besetzt und jetzt kommen all die Jungs und versuchen diese Rolle zu kriegen?
Das ist natürlich voll die geile Position.
Ich liebe das.
Ja, das ist die beste Position. Weil man sich halt keinen Stress macht um sich selber und man irgendwie ja auch ganz anders mit dem Partner, finde ich, dann in so einer Situation spielen kann und umgehen kann. Irgendwie
und
man
weil
ist
es
so,
auch so krass interessant ist, finde ich.
Wie unterschiedlich
Szenen plötzlich sind, wie unterschiedlich Reaktionen sind, obwohl man selbst gefühlt, also ich habe das oft so, dass ich dann denke, boah, ich mache die ganze Zeit das Gleiche, es langweilt mich selber von mir nach so einem halben Tag und sehe aber das Gegenüber. Sieht es ja gerade das erste Mal.
Ja.
Und da aber zu kapieren, und der nimmt es auch wirklich ganz anders wahr, als der davor gerade da war. Das fand ich immer.
Aber ich fand, also ich wurde auch mit mehreren Jungs gecastet und ich fand es auch interessant, dass die aber jeder andere auch was anderes gibt. Also,
das meine ich, genau.
Ja. Okay, Entschuldigung.
War ja dann eine ewig lange Vorbereitung. Ich glaube, dein neues Lieblingsinstrument ist die Bratsche.
Darüber müssen wir gar nicht reden, weil es kommt ja gar nicht vor.
Ja, das wollte ich
gerade
sagen.
Ich finde es eigentlich ganz angenehm.
Ich weiß nicht, wie oft hast du mich angesprochen. Können wir diese blöde Bratsche?
Ja. Ich bin sehr froh darum, dass die raus ist. Also ich meine,
man muss dazu wissen, nur einmal kurz erwähnt. Also ihr alle habt Musikinstrumente erlernt, weil es gab für alle Schwestern gemeinsame Musik, Musizier, Familien, Musizier, Hausmusik. Und Anna hat eine Bratsche gelernt und hat sich spontan blitzverliebt in dieses Instrument. Und saß dann immer wieder vor mir und fragte, braucht es das wirklich, dass ich diese Bratsche spiele? Und immer wieder habe ich gesagt, ja. Und dann haben wir diese Szene gedreht und sie ist gut geworden und dann ist sie rausgeflogen.
Ja. Und siehst du, sie braucht es nicht.
Du hast recht, ja.
Also die Figur der Margot braucht es sowieso nicht. Das habe ich aber eh so empfunden von Anfang an. Und der Zuschauer braucht es erst recht nicht, weil der sieht einfach nur, wie verkrüppelt man versucht, so ein scheiß Streichinstrument zu spielen. Und ich hätte einfach nur auf die Mütze bekommen. Ich bin dir sehr dankbar, dass das rausgefallen ist.
Nein, tatsächlich haben wir es so geschnitten,
dass man mich eh nicht gesehen hat.
Ja, man hätte mich gesehen, aber nicht gesehen, dass du es nicht perfekt beherrschst. Und ich hatte große Skrupel, als es hieß, wollen wir diese Szene rausnehmen. Das kann ich jetzt nicht tun. Ja? Ich habe die Anna gezwungen, ich weiß nicht, 20 Stunden zu nehmen mit dieser Bratsche.
Ja.
Wie wird sie mir begegnen das nächste Mal?
Ich bin ganz dankbar.
das erleichtert mich.
Ich bin total sauer, weil ich habe auch ganz viele Stunden genommen.
Ja, eben. Aber mag dann mal meine Kolleginnen.
Man sieht ja ganz kurz, wie du geigst.
Also bei dir sieht man es ja. Ja.
Bei mir sieht man, wie schräg ich meinen Bogen halte. Nach unten.
Ja, aber was ich eigentlich sagen wollte, wir hatten eine ewig lange Vorbereitung. Und wie hast du dir dieser die Figur eigentlich erarbeitet? So eine total pauschale Frage, aber, ja, aber vielleicht kann man die ja konkret beantworten.
Ja, ich kann sie schon konkret beantworten eigentlich. Ich habe Tagebuch als Ulla geschrieben. Und das habe ich, also das war eigentlich, glaube ich, meine Hauptvorbereitung, weil dadurch so Gedanken und Gefühle in der Figur entstanden sind, die im Drehbuch nicht verhandelt werden und vor allen Dingen auch zu meinen ganzen Familien, Schwestern, Eltern, aber auch zu meinen Liebschaften vor allen Dingen, zu meinen Partnern, was ich dann irgendwie benutzen konnte und worauf ich zurückgreifen konnte dann während den Dreharbeiten irgendwie, einfach für mich in meinem Kopf so. Und das war eigentlich besonders hilfreich. Dann habe ich noch über Musik viel gearbeitet. Habt ihr die eigentlich mal angehört?
Ja.
Eine Spotify-Playlist für Familie Wolf erstellt mit so ein paar Schlagerhits aus den 47ern. Genau, darüber viel. Und dann haben wir ja auch viel gesprochen und bei der Leseprobe, ja.
Ich erinnere mich noch an das Tagebuch, als wir die Szene gedreht haben, wo wir auf den Innenhof gehen, Anhörung Eduard, Anfang zweiter Teil. Und Betty hat dich angerufen und du hast quasi von Betty erfahren, dass dein Vater verhaftet wurde. Und ich sage, ja, und wie gehst du in die Szene rein? Also ich habe nochmal in mein Tagebuch geguckt und ich bin total sauer auf alle. und das fand ich super, weil das war so originär und direkt.
Ich habe das auch gestern verzweifelt gesucht, weil ich dachte, vielleicht kann ich es mitbringen und irgendwie was Spannendes noch mal draus vorlesen. Aber ich habe es nicht mehr gefunden. Keine Ahnung. Es muss, glaube ich, auf irgendeinem Hotelzimmer. Es ist, glaube ich, verschollen.
Oh nein.
Ja, voll schade.
Ja. Und wie viel hast du da so reingeschrieben?
Mhm. Na, es geht quasi von, also es hat quasi jede, also ich weiß gar nicht, vielleicht so 20, 30 Seiten. Ah, ja. Also aber so A5. Ja.
Vanessa, die Gundel ist ja dann speziell
traumatisiert,
schüchtern. Du hast zuvor eine Stripperin gespielt in dem Film.
Ja.
Was ist dir näher?
Die Stripperin, natürlich.
Schüchtern in der Gundel, das Tanzen der
Stripperin. Ja, also ich muss ehrlich gesagt sagen, als ich das Drehbuch von Unsere wunderbaren Jahre gelesen habe, dachte ich auch so, eigentlich würde ich eher für so, wäre ich jetzt eher für Ulla gecastet worden. Also deshalb habe ich mich aber auch so darüber gefreut, dass ich dann nach diesem opiumrauchenden Stripper-Girl jemanden spielen durfte, der mir tatsächlich jetzt nicht so, oder ich habe da jetzt nicht so, sehe da nicht so viele Parallelen. So. Ja, aber es war eigentlich, also es hat, glaube ich, erstaunlich gut funktioniert, sich da irgendwie reinzubegeben und eben dieses feste, krampfhafte irgendwie zu haben, was man ja auch gut, also wenn man es dann körperlich erstmal so annimmt, geht es dann auch gleich ins Innere irgendwie über.
So. Und wenn es so weit weg ist von dir, wie hast du dich darauf vorbereitet?
Naja, also ich meine, ich kenne natürlich auch Momente, wo man irgendwie schüchtern ist. Und also ich habe schon versucht, auch aus mir irgendwie was herauszunehmen oder an Situationen zu denken, die vielleicht Situationen oder Gefühlen ähnlich sind, in der Gundel ist. Und ja, also ich meine jetzt auch, was dieses Trauma angeht, da hat man natürlich einfach Recherche betrieben und mit Leuten gesprochen, die eine posttraumatische Belastungsstörung haben. Eigentlich so dadurch habe ich versucht, mich anzunähern und natürlich auch, was viel geholfen hat, war auch diese Familienaufstellung.
Ah, stimmt, die haben wir auch gemacht.
Was auch irgendwie, also wo ich am Anfang auch so ein bisschen skeptisch dem gegenüberstand, weil ich so dachte, so das bisschen so, es soll jetzt nicht gemein klingen, aber so ein bisschen eh so. Mhm. Aber es hat erstaunlich gut funktioniert.
Also wir haben, um das mal kurz zu erklären, wir haben, ich glaube, Katjas Idee, oder war das deine Idee?
Elisas
Idee. Elisas Idee war das. Wir können auch eine Figurenaufstellung machen, ähnlich wie bei einer Familienaufstellung. Und wir haben uns da in die Hände begeben von, wie hieß er noch? Von einem Fachmann. Von einem Fachmann, der das geleitet hat. Und du hast das schon öfter gemacht. Anna, oder? Mhm. So Figurenaufstellung.
Ja, ich kannte das, mir war das nicht neu und ich finde das immer eine ganz gute Idee. Ich bin, habe aber gemerkt, dass ich bei unserem Projekt, also ich habe immer so das Gefühl, ich möchte auch meinen Kollegen vorher nicht alles verraten, weil ich die Spannung am Set gerne mag, dass man nicht weiß, was passiert gleich und was schenkt er mir oder was eben auch nicht. Und in diesem Falle war das besonders stark, weil die meine Figur, die Margot, eben so eigen ist und so verschlossen und so eine klare Haltung hat, zumindest anfänglich unserer Geschichte, dass ich da so richtig gemerkt habe, dass ich mich richtig gewehrt habe körperlich dagegen, weil ich dachte, ich will hier niemandem zeigen, in welche Richtung Margot geht, weil das würde Margot auch nicht wollen. Und trotzdem hat es was gemacht und trotzdem war ich natürlich offen dafür und es hat funktioniert.
Für mich war es auch das erste Mal, dass ich eine Figurenaufstellung machte. Und ich weiß noch, du standest bei der ersten Aufstellung auf der Position von Tommy und hast, weil du wusstest ja nicht, auf welchen, wessen Position du stehst, und hast genau das gesagt, was Tommy eigentlich empfindet. Und das ist mir eingefahren, in dem Augenblick, das kann nicht sein, das ist Hokuspokus, das ist Zauberei hier plötzlich. Und das werde ich nicht vergessen im Moment. Und ich will das auf jeden Fall beim nächsten Projekt wieder machen.
Ja, das ist toll.
Wie ging es dir mit der Rolle? War dir das anfangs vielleicht zu nah an der Schäpe-Figur oder hast du da gar nicht drüber nachgedacht?
Nein, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Das Einzige, was sozusagen was die beiden Figuren, Beate Zschäpe und die Margot, verbindet, ist sozusagen deren politische Haltung. Ansonsten sind es ja zwei völlig verschiedene Wege in zwei ganz unterschiedlichen Zeiten. Ich habe das nicht verglichen. Ich fand, die Margot war, ich hatte ziemlich schnell keine Fragen mehr, tatsächlich.
Ich habe es gemerkt.
beim Lesen. Ich fand die sehr klar. Ich dachte auch schon, habe ich vorhin, als du die Casting-Frage gestellt hast, als ich die Casting-Anfrage bekommen habe, dachte ich auch ganz klar, das kann nur ich spielen. Also ich bin da auch so hin zum Casting und dachte, ja, also wenn er mir das jetzt nicht gibt, dann ist er wirklich selber doof.
Und dann musstest du noch ein zweites Mal kommen.
Ja, aber da ging es ja um eine Konstellation. Also da wusste ich auch, habe ich auch schon gehört, Interesse ist groß, geht jetzt um, passt das zusammen. Das hat ja dann auch gepasst. Das hat man ja auch, also haben wir ja auch untereinander gespürt, dass es gepasst hat.
Habt ihr das gleich gespürt, so, dass es diese Konstellation ist?
Also es gab auf jeden Fall keine andere Konstellation,
die sich so angefühlt hätte. Ja. Ja, ich hatte nur zwei mit zu dritt.
Ja.
Und das war auch die, die klar war.
Ich hatte ja nur diese eine Konstellation, deshalb habe ich keine Vergleichsmöglichkeit. Aber es hat sich gut angefühlt. Ich weiß noch, dass Anna mich irgendwann in der Szene so angeguckt hat und ich habe wirklich Angst bekommen. Also, boah, ist die, kann die krass gucken.
Tut mir leid.
Nee, alles gut.
Was mich bei dir wundert, Anna, ich bin ja nie auf die Schliche gekommen. Ich habe das bis zum Schluss, ist das Geheimnis geblieben. Ich sehe nicht, wie du irgendwas herstellst. Es ist.
Ein Glück.
Ja, nein. Es gibt ja diesen Moment vor dem Bitte, wo sich viele reinpretten und dann fällt die Klappe und so. Und du warst da. Und dann sagte ich irgendwann Danke. Und dann war sie wieder weg, die Margot. Und plötzlich stand ja die Anna vor mir. Und ich habe gesagt, das gibt's doch nicht. Ist das eine gespaltene Persönlichkeit? Ja? Wie kann das sein? Das ist verrückt. Das habe ich so noch nicht erlebt bei einer Schauspielerin. Und, ist das immer so?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass das ein Schutz von mir ist, den ich entwickelt habe, weil ich mich eben, wie wir alle, aber ich rede jetzt mal nur von mir, nicht so reinschmeiße in eine Figur und das ja auch dann immer viel Emotionen und Leid mit sich bringt, weil so eine Figur eben auch leidet und emotional ist, habe ich mir angewöhnt, das so wie abzuspalten. Also weil das sonst wirklich sehr anstrengend ist. Und ich habe das bei Beate Zschäpe zum Beispiel, da konnte ich das kaum machen, da war ich das gefühlt die ganze Zeit, zumindest von der Energie her. Und das war sehr anstrengend. Also das konnte ich das nie loslassen, habe immer schlecht geträumt. Das war so, war eine intensive Zeit, die irgendwie auf meine Kosten ging, auf meine privaten. Deswegen habe ich mir das angewöhnt. Und weil Margot eben wirklich so weit weg ist von mir und da ist es dann natürlich auch leichter als bei einer Figur, die dir irgendwie näher ist.
Ja, ich hatte persönlich 16 Monate Vorbereitungszeit. Mittlerweile sind über 2 Jahre vergangen, wo ich nur für dieses Projekt gearbeitet, in dem ich nur für dieses Projekt gearbeitet habe. Ich konnte den ersten Drehtag kaum erwarten. Es war für mich irgendwie, auch wenn es noch so viel Arbeit gab und man eigentlich noch 2 Monate Vorbereitung mehr gebraucht hätte, war es toll, jetzt endlich loszulegen. Jetzt geht's los, alles wird lebendig. Wie ging es euch? Wie war es bei dir?
Also ich weiß noch, dass ich am ersten Drehtag voll lange warten musste, bis ich überhaupt drangekommen bin. Und das war ganz schlimm, weil man ja so aufgeregt war und es so starten wollte. Und dann saß ich da in diesem blöden Trailer und war die ganze Zeit so, und ich konnte meinen Kopf nicht ablegen wegen der Perücke und so. Man war schon so ready irgendwie und dann saß man da so 4 Stunden. Und ich konnte mich auf nichts anderes konzentrieren. Aber dann hatten wir ja unsere erste
Szene. Ja, der erste Drehtag war zusammen, eigentlich, ne? Richtig, war, also ja, gleich so in die intensivste Szene rein.
Völlig absurd. Wir haben ja quasi den Ende, das Ende der...
Dritter Teil. Gleich dritter Teil.
Ja. Dritter Teil, die beiden, wo Kunde die beiden sich wieder vertragen quasi. Ja. Also das Ende der Beziehung zwischen Gundel und Ulla.
Okay.
Und völlig absurd eigentlich, dass man mit dem Ende des Bogens anfängt.
Meine erste Szene war im Gericht.
Im Gericht, ich weiß.
Dritter Teil, mehr sagen wir dazu jetzt hier nicht.
Genau, ich auch gerade überlegt, was darf man eigentlich jetzt verraten?
Aber man kann ja so droppen. Ja. Gericht, es wird noch spannend.
Seid ihr da nervös geworden, wenn man gleich mit dem Endstück anfängt? Oder Vanessa, wie war das für dich?
Naja, ich war sowieso nervös, weil, wie du sagst, also man wartet dann darauf und dann geht es auf einmal los. Das ist alles so absurd. Und ich war ja, glaube ich, ich hatte ja die allererste Szene ganz alleine, wo ich ein Telefonat mit Benno führe. Und ja, ich war schon sehr nervös. Und auch eben, wenn man nicht chronologisch dreht, dass man sich, also dass man diesen Fahrplan quasi hat, okay, wie fühlt sich die Figur da jetzt gerade und sich dann irgendwie so in diese Emotion reinzubegeben, wobei man den Vorbau noch gar nicht gefühlsmäßig gespielt hat, sozusagen. Deshalb war ich schon sehr nervös.
Ja, ich auch.
Aber es war auch irgendwie, ich war vielleicht auch ganz gut, um das Eis so wie so ein bisschen zu brechen. Also wir mochten uns ja eh von Anfang an, aber gleich so ins kalte Wasser geworfen zu werden, war, glaube ich, auch ganz gut.
Ja, fand ich auch gut.
Also ich war euphorisch nach dem ersten Tag, weil ich gemerkt habe, die Chemie zwischen euch beiden, die ist vor der Kamera, ist super. Das funktioniert total. Und mir wurde das plötzlich alles so klar. Es war wie so ein großes Puzzleteil, was du siehst, du hast eine Menge richtig gemacht. Und jetzt kann man darauf aufbauen. Also da war ich richtig erleichtert. Ist da nur, wenn man so einen Film anfängt, nur Freude oder ist da auch Angst vor irgendwas, vor einer Szene?
Also es ist auf jeden Fall extreme Spielfreude vorher, auch währenddessen und danach im besten Falle auch noch. und es ist aber natürlich, ist es immer wieder ein großer Respekt und auch die Angst zu scheitern. Also da nicht gut genug für zu sein, für das, was erwartet wird, für das, was die Figur braucht, um lebendig zu werden. Oder auch für mich immer ganz klar, ich habe ganz oft Angst, dass ich eigentlich verwechselt worden bin beim Casting und dann denke beim ersten Drehtag, jetzt sieht er das und jetzt löst es sich auf, der Regisseur, und er denkt,
oh nein,
was habe ich denn da gemacht? Jetzt ist die Verwechslung so. Das kenne ich auch ganz oft.
Das ist dir schon ganz oft passiert.
Nee, ist mir noch nicht passiert, aber trotzdem ist die Angst da. Ja.
Gab es denn eine Szene zum Beispiel, vor der du dich gefürchtet hast? Oder?
Gefürchtet habe ich mich nicht, aber es gibt bei Margot einfach sehr viele Szenen, die alle so ans Eingemachte gehen. Also ich hatte bei Margot immer das Gefühl, da gibt es keine Situation, wo sie sich mal ausruhen kann oder wo es mal so ein bisschen, wo man so dahin plätschern kann und mal so. Es ist immer irgendwie, einer ist weg, einer ist halbtot, einer ist tot, einer wird verraten. Also es ist so, ach, man kann doch so ganz allgemein, einer heiratet, einer wird geschieden. Also es passiert die ganze Zeit so viel, dass die Margot aber immer eben auch viel an der Hand hatte, was natürlich toll ist zum Spielen. Aber ich habe mich nicht gefürchtet. Furcht ist da der falsche Ausdruck.
Wie war das bei dir?
Ich habe mich gefürchtet. Ich habe mich vor einer Nachricht gefürchtet, die
Vor der Nachricht,
die Ulla im Film erfährt, habe ich mich total vorgefürchtet.
In welchem Teil erfährt sie
denn?
Zweiter.
Ah ja.
Da bin ich auch dabei, oder? Bei der Nachricht.
Ja, du bist auch Teil von der Nachricht.
Und wieso hast du dich davor gefürchtet?
Weil ich weiß nicht, es war irgendwie... Da gab es nicht so eine Hilfe im Drehbuch, wo man so wusste, ah, okay, in diese Richtung könnte es gehen, sondern zwar der Fantasie überlassen, was die Figur mit dieser Nachricht anfängt. Und da gibt es einfach so viele Möglichkeiten, dass ich ein bisschen Angst davor hatte. Weil ich fand es zwar so aus der Hand gegeben irgendwie. Aber
weil die Figur ja auch hilflos ist in dem Augenblick.
Genau, ja, genau.
Wir reden jetzt so rätselhaft.
Ja,
Leute, guck den zweiten Teil.
Ja. Aber wie lange hat es gedauert, bis du so in den Flow gekommen bist?
Das ging tatsächlich, finde ich, ziemlich schnell. Also ich glaube, nach einer Woche habe ich das Gefühl gehabt, okay, ich bin jetzt schon angekommen.
Das ist irgendwie. Schnell oder ist das normal? Oder?
Also ich hatte das Gefühl, es ging schnell, ja. Aber... Also ich hatte schon auch Erfahrungen, wo ich in der Figur das Gefühl hatte, nicht anzukommen und immer wieder von vorne am Drehtag anfangen musste, mir das so zu behaupten und mir zu nehmen. Und das war bei der Ulla-Figur nicht so.
Bei dir, Vanessa, gab es was, auf das du dich besonders gefreut hast?
Gefreut? Ich habe mich eigentlich immer so ein bisschen auf diese Tanzszenen gefreut, weil ich bin jetzt privat nicht so die Tänzerin. Eigentlich, und ich hatte mich irgendwie so, die Tanzvorbereitungen haben immer schon so viel Spaß gemacht. Und dadurch, dass es schon sehr schwere Kost ist oder sehr dramatisch irgendwie, was da alles passiert, fand ich es immer sehr schön, mal so leichte Momente zu haben oder zu drehen.
Es war auch schön, weil wir es in den Pausen oft geübt haben. Dann.
Ja, genau.
Man muss dazu sagen, wir hatten eine Choreografin, die mit euch die Tänze einstudiert hat.
Ja.
Und das waren ja sozusagen historische Tänze, also so tanzt man ja heute gar nicht mehr. Und von daher war das, glaube ich, dann auch weiter weg, das musste man erstmal sich erarbeiten. Mhm. Und wir können ja mal einen Song hören, zu dem getanzt wurde.
Wunderschöner Junitag, großes Sommerfest im Park. Sehe dort ein schönes Mädchen stehen, sie hat auch schon zu mir hergesehen. Doch kaum stelle ich mich ihr vor, liegt sie mir auch schon im Ohr. Ja, sie spricht in einem fort und ich komme kaum zu Wort. Schönes, junges Fräulein, bitte reden Sie nicht so viel, reden Sie nicht so viel, reden Sie nicht so viel. Ich würde Sie ja küssen, doch Sie reden mir zu viel, reden mir, schönes Fräulein, viel zu viel. Können Sie sich nicht kürzer fassen, sonst könnten wir das küssen lassen. Machen Sie mal Pause oder Schluss. Denn schönes junges Fräulein sonst, schönes junges Fräulein sonst, schönes Fräulein sonst gibt's auch keinen Kuss. Doch die Dame hört mich nicht. Ja, das Fräulein spricht und spricht, weil es ja, wenn man das Reden liebt, unerschöpflich viele Themen gibt. Fräulein, das ist nicht gesund, man bekommt einen trockenen Mund und die Lippen werden heiß, gut, dass ich da Hilfe weiß. Schönes, junges Fräulein, bitte reden Sie nicht so viel, reden Sie nicht so viel, reden Sie nicht so viel. Ich würde Sie ja küssen, doch Sie reden mir zu viel, reden, schönes Fräulein, viel zu viel. Können Sie sich nicht kürzer fassen, sonst können wir das Küssen lassen. Machen Sie mal Pause oder Schluss. Denn schönes, junges Fräulein, sonst, schönes, junges Fräulein, sonst, schönes Fräulein, sonst gibt's auch keinen Kuss.
Ich hatte ja das Gefühl, nach den ersten Tagen, wow, die sind alle so sicher, die sind alle so, da gibt es keinen Wackler, da gibt es keine Unsicherheiten. Das hat mir schon fast Angst gemacht, weil ich dachte, bin ich mir jetzt auch zu sicher, dass das alles stimmt? Und hinterfrage ich das zu wenig oder was ist da eigentlich los? Ging es euch ähnlich oder was war da euer Eindruck?
Ich war mir voll sicher, ja.
Das stimmt. Okay.
Ja. Ja, aber ich, weil ich die Margot auch wirklich klar fand. Ich hatte, also wie gesagt, ich hatte einfach schnell keine Fragen mehr. Und war mir sicher und fand es aber auch nicht schlimm. Ich habe das nicht, weil ich habe auch kurz überlegt, ist es jetzt eine Sicherheit, die irgendwie falsch ist, die Spannung aus dem Spiel rausbringt oder irgendwie die dich nicht demütig genug sein lässt vor dem, was du da zu tun hast. Und habe dann aber für mich begriffen, nee, ich habe einfach die Figur verstanden und kann in diesem Raum spielen und mich ausleben, dank deiner Hilfe und dank deinen Regieanweisungen. Und das hat, dadurch hat es Spaß gemacht.
Also ich fand, es gab irgendwann mal so eine Phase, ich glaube, es war in der Villa vor allen Dingen, wo wir erst nach 1,5 Monaten oder so gelandet sind.
Am 33. Drehtag war dann Villa Wolf.
Genau.
In,
ja. Und da hatten wir sehr viele große, auch längere Dialogszenen. Und da habe ich manchmal gemerkt, dass, dass ich mir nicht mehr so sicher war. Bei manchen, weil da so viele große Sachen verhandelt wurden.
Also ich fand die Villa auch den anstrengendsten Teil in den ganzen Dreharbeiten, weil auch jede Szene in der Villa extrem emotional war. Also da gab es auch keine Luftholszenen. Ja? So
genau.
Immer wurde wahnsinnig viel verhandelt und mit wahnsinnig vielen Figuren. Also es waren auch immer, hockten fast immer alle aufeinander. Und das, da habe ich auch gemerkt, dass mir so langsam so die Luft ein Stück weit ausgeht, so was die Kondition angeht. Mhm. Danach hat man sich wieder erholt auf eine absurde Weise. Also so war mein Eindruck.
Ja. Ja, es waren einfach, wenn wir dann diese Tischszenen auch hatten, ne, wo dann irgendwie, wie viele Leute waren wir dann?
Fünf, sechs.
Mit Klein Winde dann noch sechs irgendwie und dann mussten ja, also war das ja auch einfach alles hoch aufgelöst und mussten es ständig wiederholen. Das hat schon auch gezerrt dann, ja. Und immer dieser Haze. Das
stimmt. Ne?
Überall so,
der die ganze Zeit gehazed. Oh mein Gott.
Ja. Ich fand wirklich am anstrengendsten diese Konferenz.
Oh ja.
Raumszenen.
Ja. Da gab es keinen Sauerstoff.
Da gab es keinen Sauerstoff.
Aber das war der Punkt. Die Szenen, glaube ich, an sich waren gar nicht so anstrengend. Es war dieser kleine Raum, holzvertäfelt, kein Fenster. Ah. Und man hatte das Gefühl, man erstickt irgendwann.
Das war wirklich schlimm.
Ja. Und das war auch im Sommer. Es war ein super heißer Sommer auch. Ne? Da hatten wir so 35 Grad draußen und wir waren alle in Trauersachen.
Hatten alle schwarz.
Ja, wir hatten schwarz.
Ja, es wird auch viel gestorben.
Wie motiviert man sich da? Also wie wenn dann der 17. Take kommt und jetzt dein Close-up.
Mit dem Süßigkeiten-Teller.
Ja, genau.
Ja, das war so. Das war so die Perspektive. Blick nochmal die Sweeties rein, ich krieg mein Close-up.
Nee, das Schöne war, dass wir ja alle im gleichen Boot saßen und dass irgendwie klar war, wenn man irgendwie als Dritte oder Vierte dran ist im Close-up, dass alle trotzdem da sind und dranbleiben und alle genauso viel Energie geben und genauso mitspielen wie beim ersten Take. Das ist schon, das fand ich schon toll. Also das war sehr kollegial.
Fand ich auch. Es war eh eine super Stimmung, auch zwischen den Schauspielern. Also das hat man ja selten, dass das so zusammenwächst. so ein Ensemble und ich weiß, wir sind ja jeden Abend irgendwo, wusste man immer, geht man jetzt raus, geht man rechts, geht man links, irgendwie trifft man immer und das war toll. Also ja. Die so ein bisschen Lageratmosphäre, so ja. Ferienlager manchmal.
Ja, total.
Die 50er Jahre sind ja wahnsinnig weit weg. Wie jetzt das zum Beispiel für dich angefühlt, Vanessa, da jetzt so eine Figur aus den 50ern zu sein und doch total aus dem Heute zu stammen?
Naja, also man versucht sich dann halt mit der Zeit irgendwie so auseinanderzusetzen. Natürlich liegt mir diese Zeit jetzt nicht so nahe. Ich habe auch nicht so, also zum Beispiel, ich hatte jetzt nicht die Möglichkeit, mit meinen Großeltern irgendwie darüber zu sprechen. Ich fand es aber wirklich, also ich fand es schön, mal kurz in den 50ern zu leben und einfach diese, so diese Anziehsachen auch anzuhaben. Und ich habe das Gefühl, also ich werde natürlich niemals wissen, wie sich das wirklich angefühlt hat, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, dass ich es jetzt so ein Stück weit erleben durfte. Und es war, ja, es war ein schönes Gefühl, weil ich fand es auch irgendwie toll, wie sich die Leute früher angezogen haben, sich noch so ein bisschen Mühe gegeben haben.
So. Aber es war jetzt auch gerade, es ist ja auch Teil der Geschichte, dass Frauen in der Zeit ja eine untergeordnete Rolle spielten und für ihre Rechte kämpfen mussten und die Figuren, die euch als Antagonisten dargeboten werden.
Ja, ich glaube, also...
Gerade bei dir, also ich weiß noch, Hans-Jochen Wagner, der unseren Böcker spielt, den habe ich irgendwann gefragt, wie fühlt sich das eigentlich an, so einen Macho, so einem alten Männersex zu spielen und er meinte, es ist super, die Frauen da die ganze Zeit mies zu behandeln, in der Rolle, wann darf ich das heute nochmal? Ja, aber wie, also das
du
ist
meinst,
ja
wie sich das
anachronistisch,
hat, dass
ja,
man also, so klein gehalten wird die ganze Zeit. Darüber hatten wir auch schon mal geredet, bevor wir angefangen haben zu drehen. Du meinst ja, dass du gespannt darauf bist, wie ich das verarbeite. Aber es hat erstaunlich gut funktioniert, weil ich... Naja, ich hab, also ich lasse es ja nicht an mich ran, sozusagen, als Vanessa jetzt. So, und ich weiß, wenn die Kamera aus ist, sind die alle nett zu mir.
Ist es so? Also, weil ich habe zum Beispiel mal einen Kinofilm gedreht und da gab es einen Schauspieler, der eine Figur spielte, die immer so, ich nenne das jetzt mal plakativ, der Hosenscheißer war, der Mensch, der die Skrupel hatte, der sich nicht getraut hat. Und der ging irgendwann auf die Barrikaden, weil ihn jeder, auch wenn die Kamera nicht lief, genau so behandelt hat, wie seine Figur. Und ist dir das begegnet irgendwann?
Überhaupt, also kein bisschen. Ich meine, Hans stand schon immer so manchmal irgendwie rum und der ist ja doppelt so groß wie ich. Und wenn er sich einmal bewegt hat, also es gab echt mehrere Situationen, wo er mich einfach so weggeschubst hat. Aber das war, glaube ich, nicht beabsichtigt. Es war immer so, Hans, ich stehe hier.
Siehst du mich nicht? Ja.
Nee, aber nee, ich hatte also so gar nicht am Set das Gefühl, dass ich irgendwie klein gehalten werde oder...
Aber wir haben ja jetzt auch nicht unterwürfige, also wir haben ja die Perspektive auch ein bisschen verändert, oder? Also wir haben, auch wenn wir in der Zeit waren, haben wir ja keine unterwürfigen Frauen gespielt. Also wir sind schon, klar, immer wieder dem Konflikt der Frau von damals immer begegnet, aber wir waren ja irgendwie auch alles Figuren, die daraus Stärke gewonnen haben ja. Und rebelliert
haben. Aber ich glaube, ihr zwei... Gerade deine Figur ist doch, muss doch erstmal da durch... bevor sie dann sich davon freimachen kann. Aber
das stimmt.
Erstmal muss es sich, muss alles einmal gefühlt sein. Und das halt in Kurzform 50er Jahre, die Rolle der Frau, ich glaube, das wäre wirklich schrecklich.
Ja, also diese Szene, wo du reinkommst in den Hörsaal und der Professor Autenried sagt, wenn sie einen Arzt ehelichen wollen, dann gibt es einfachere Mittel und Wege. Ja. Das kann man ja in einem zeitgenössischen Film, diesen Satz kann man ja gar nicht mehr bringen, weil der ist ja so antiquiert und so von gestern. Und hier musste das voller Überzeugung kommen und du musst als Ulla so reagieren, als wäre das ein normales Statement.
Ja, das ist das so hinnehmen. Und
ja. Ist ja schon Mindsetting auch, wo
ja,
man
ja,
sagt...
Das stimmt.
Also
ja, das stimmt. Aber als Schauspielerin hatte ich das Gefühl, ich habe eine Figur in der Hand, die aktiv ist und nicht passiv.
Auf jeden
und
Fall.
Deswegen glaube ich... war es nicht, genau, habe ich mich nicht untergebuttert gefühlt.
Aber ich glaube, das würde dir, also ich, wenn ich das erleben würde heutzutage am Set, gerade in diesen Zeiten, ich glaube, das würde dir einfach nicht mehr begegnen als Frau. Und wenn, glaube ich, hast du direkt 5 andere Frauen neben dir, die sofort auf die Barrikaden springen und sagen, Moment!
Nee, ja, klar, das wäre heute.
Das wäre gar nicht
mehr. Es gibt bestimmt noch den einen oder anderen, der so denkt.
Auf jeden Fall. Ja. Es gibt immer schwarze Schafe.
Wie ging es euch mit den Motiven? Also ich meine, ihr kanntet die Motive ja alle nicht. Ja? Oder kommt ihr auf einmal Fabrik außen? Dieses Ding, wir fahren irgendwo an die Grenze Deutschland-Tschechien und dann steht da eine alte Fabrik und das ist jetzt die Familienfabrik, die es schon seit 8 Jahrzehnten gibt, sich das so zu eigen zu machen, wie geht
also, man? Ich weiß noch, dass ich gedacht habe, manchmal war das ist ganz anders als in meiner Vorstellung. Also es war für mich zum Beispiel viel größer, als ich mir das
die gedacht habe. Die Metallwerke.
Ja. Mhm. Ich habe mir das irgendwie alles viel so heimlicher, irgendwie viel kleiner vorgestellt. So viel kleiner vorgestellt. Und dann war das so riesig irgendwie. Das war aber irgendwie auch toll. So.
Es gab schon auch Motive. Ich musste gerade an dieses Motiv denken. Wo war das in Solingen? Ich komme irgendwie so durcheinander. Wo alle diese
Atemmasken
aufhatten. Ja. Nur wir nicht. Ja. Alle so hinter der Kamera.
Genau. Das war Solingen, eine stillgelegte Stahlgießerei. Aber da war auch ein bisschen Panikmache dabei. Man musste nicht diese Atemmasken aufziehen. Irgendwer hat das behauptet und dann liefen alle damit rum. Ja. Schauspieler standen da und mussten ihren Text liefern. Aber was mich noch mehr geschockt hat, war, also jetzt komme ich zu meinem Lieblingsthema, dass ihr in diese Halle reinmarschiert seid in Badelatschen.
Das ist dein Lieblingsthema, die Badelatschen.
Man muss dazu sagen, dass wir ja immer so pastellfarbene Kostüme anhatten, gerne zumindest. Und dann dazu noch pastellfarbene Badelatschen, wie man sie sich nicht schöner hätte vorstellen können. Und wir wollten sie eigentlich dir, liebe Emma, zum Abschied auch schenken.
Das habt ihr leider nicht
getan. Haben wir dann doch nicht getan. Wir
also man muss das mal kurz erklären. Das Kostüm zieht euch andere Schuhe an, als die, in denen ihr nachher spielt, damit sie nicht dreckig werden.
Ja. So. Oder weil sie unbequem sind.
Ja. Genau, manche oder weil sie unbequem sind. Und jetzt drehen wir also in einer Halle der ehemaligen Schwerindustrie mit Staub und Dreck und Stein.
Und Tauben.
Ganz viel Taubenkacke, ja. Und ihr beiden marschiert da in Badelatschen. Ja. Aber fragt euch, warum haben wir keinen Mundschutz?
Ja, stimmt. Also das war einer der schlimmsten Drehorte für mich tatsächlich, weil mir so schlecht geworden ist von diesem Vogelkacke-Gestank, dass ich mich kaum konzentrieren konnte, diese Szene zu spielen. Ich immer nur dachte, Hauptsache muss ich mich nicht übergeben.
Da habe ich immer lustige Sprachnachrichten im Videos von euch bekommen.
Ja. Sei froh, dass du nicht da bist.
Alle sind verschwunden, keiner ist mehr da. Doch die Sonne brennt so heiß über Südamerika. Alle sind verschwunden, doch alle sind noch da. Braun ist nicht mehr auf Lager, doch bräunlich ist noch da. Zyankali für den Doktor, Zyankali für die ganze braune Pest, Zyankali für den Sender. Es ist noch etwas da, wer will noch den Rest? Keiner will mehr marschieren, nach Ost oder nach West. Keiner will mehr salutieren, weil man ihn sonst hängen lässt. Alle wollen vergessen, nur glücklich sein und froh. Und Kartoffeln auf dem Teller wollen die sowieso. Zyankali für den Doktor. Zyankali für die ganze braune Pest. Zyankali für das Ende. Ist noch etwas da? Wer will noch den Rest?
Liebesszenen, ich wollte nur kurz über Liebesszenen sprechen. Ich habe ja immer Angst vor Liebesszenen als Regisseur, weil ich fühle mich immer wie so Zuhälter.
Bist du auch?
Ich weiß. Das ist so, Sascha. man muss so die Schauspieler aufeinander hetzen und jetzt habt euch mal, weißt du, dieser absurde Tag, Elisa, wo eigentlich zwei Sexszenen hintereinander stattfinden sollten und wo wir es dann nicht geschafft haben?
Ah ja, haben wir es leider nicht geschafft.
Das hat so lange gedauert.
Zeitmäßig hat es nicht hingehauen. Ja. Und dann mussten wir die eine Szene auf den anderen Tag und ich weiß noch, das Paar sagte, jetzt noch mal irgendwo hinfahren und noch mal Sex haben und andere Leute und so, ist schon ein bisschen komisch. Und wie geht das da euch mit? Also
ich glaube, ich hatte einfach ein bisschen Glück, dass David und ich uns einfach auch so gut verstanden haben, dass es irgendwie okay war. Ich glaube, es ist bestimmt schwer, wenn man sich so gar nicht ausstehen kann und dann große Gefühle vortäuschen muss. Vielleicht gibt es auch, weiß ich nicht, das ist mir Gott sei Dank noch nicht so passiert, dass ich dachte, oh Gott, den jetzt irgendwie.
Aber du gehst da ohne Beklemmung erstmal rein? Oder? Also das ist ja so auch ganz technisch und dann sitzt der Kameramann einen Meter von euch entfernt und das Licht und dann haben wir noch die Regenmaschine von außen gemacht. So und jetzt, also...
Also ich glaube, der beste Weg ist, ohne Beklemmungen da reinzugehen, einfach für sich selber. Aber es ist natürlich, und das habe ich auch ein bisschen gelernt, mit der Zeit, dass man sowas gut absprechen muss einfach, dass man sich auch wohlfühlt. Und und dabei nicht scheu zu haben, zu denken, oh Gott, nicht, dass ich jetzt irgendwie da verklemmt wirke oder es...
Oder anstrengend.
Ja, oder anstrengend bin oder so, sondern sich das zu nehmen, weil schließlich ist es sehr intim und da hat man jedes Recht dazu, irgendwie alles zu hinterfragen und auch zu bestimmen letztendlich so ein bisschen, welche Richtung es geht.
Ich fand es toll, wie gerade diese Szene im LKW, wie unverkrampft und so nach dem ersten Take ist so ein Knoten geplatzt und auf einmal sieht die Szene so eine totale Stimmigkeit und es war einfach großartig und ich musste nichts tun und ich konnte nur zugucken und es war... Ja. Das war ganz toll. Du hattest ja eine ganz andere Sexszene.
Ja, ich war aber auch sehr, sehr aufgeregt davor. Auch weil diese Sexszene oder so das Verhalten, was Gundel da an den Tag denkt, komplett gegensätzlich ist zu dem, was ich sonst die ganze Zeit gespielt habe. Aber für mich, also es war einfach gut, David da an meiner Seite zu haben, weil wie gesagt, wenn man sich irgendwie vertraut, und wir haben ja vorab gesprochen, wie das abläuft. Man wusste genau, was man machen muss. Dann kann eigentlich nicht wirklich viel schieflaufen. Mhm. Und also es ist so ein intimer Moment und man schafft es schon auch auszublenden, dass da jetzt Leute, es war ja auch auf sehr engem Raum in diesem Bahnwaggon. Aber es hat wirklich gut funktioniert. Ich hatte dann natürlich Angst, dass es ein bisschen zu viel war, aber darüber haben wir ja schon
geredet. Krass, also ich habe mich so gefreut, es ist so absurd, man sieht so eine Szene, die ja in sich irgendwie beängstigend fast ist. Mhm. Man freut sich dann als Regisseur, weil es so intensiv ist und sowas macht. Und ich fand dann auch den Kontrast mit der Szene, die danach kam, wenn du rauskommst aus dem Wagen, die ja dann quasi die vorhergehende Szene irgendwie erklärt. Das fand ich total imponiert und habe gedacht, was steckt da in der Gundel, was man vorher nicht so wahrgenommen.
Das war eh toll, finde ich, generell an der ganzen Reise über drei Teile alle möglichen Register einer Figur ziehen zu können und zu dürfen. Das ist eine tolle Möglichkeit als Schauspieler.
Wie ist es mit dem Abschied nehmen, wenn man dann so eine Figur zu Ende gespielt hat? Ja, und dann geht man, tut einem das weh oder ist das vielleicht auch eine Erleichterung?
Ich finde, das ist immer beides. Es ist immer ein lachendes und ein weinendes Auge. Das ist, also mir tut es dann manchmal weh, aber vor allem, weil ich denke, was hätte ich vielleicht anders machen können, dürfen, müssen. Mir tut es auch immer weh, das Team so zurückzulassen, weil man natürlich auch jetzt wie bei diesem Dreiteiler, wenn man so eng zusammenschweißt und einfach so lang miteinander arbeitet. Und es ist aber auch schön, das abzustreifen. Gerade so eine Figur, die nicht so regelkonform ist.
Habt ihr da so, es gibt ja Schauspieler, die haben Rituale, um die Figur loszuwerden?
Ich habe mir gleich nach dem letzten Drehtag, nach der letzten Einstellung, habe ich mir meine Achselhaare abrasiert.
Ja, das war eine Befreiung, ne?
Ja.
Endlich.
Das, ich stand belastend daneben irgendwie. War es so, oh nee, du darfst die nicht schon abschneiden.
Na, so Franz, der, unser Benno, ja. sich es gar nicht erwarten konnte, den Schnauzbart abzunehmen.
Ah ja,
der Schnurrs.
Ja, ich habe zum Beispiel von Schauspielern gehört, dass sie in der Figur immer andere Unterwäsche tragen, auch wenn man die gar nicht sieht. Einfach um sich klar zu machen, dass sie eine Figur sind. Wie war es denn dann so die Tage nach den Dreharbeiten? Habt ihr da genau, wie ich als Regisseur, so ein Hangover? Oder wie ist es dann?
Ja, also ich bin ja, glaube ich, einen Tag nach dem letzten Drehtag direkt nach Italien in Urlaub gefahren und mir ist es schon ein bisschen schwer gefallen. Also ich war schon, oder man fällt ja dann immer nach so einer langen Zeit auch einfach ein bisschen in so ein Loch, wenn man so gewöhnt ist, dass man irgendwie um 7 Uhr oder 5 Uhr, 6 Uhr aufsteht und dann die Leute trifft, mit denen man jetzt die letzten 4 Monate verbracht hat. Es hat schon erst mal kurz gedauert, das so zu realisieren. Und ja, es war schon auch traurig. Nee.
Ich finde es auch wirklich immer erstaunlich, wie lange ich brauche oder dass ich immer wieder ein Stück weit länger brauche, um wieder in so einen normalen Alltag zu kommen. Also dieses Fremdbestimmtsein, du wirst abgeholt, dir wird gesagt, wann du frühstücken darfst, wann du einen Tee kriegst, dir wird auch alles hinterhergetragen. Also plötzlich im Leben zu sein, im Supermarkt zu stehen, zu denken, so, warte mal, was kaufe ich mir eigentlich normalerweise und wann esse ich eigentlich normalerweise? Das finde ich schon wirklich immer, da muss man so,
ja, stimmt.
Da habe ich jetzt ein Kind, das fällt mir dadurch, werde ich sozusagen schnell gezwungen, wieder zu funktionieren. Aber wenn ich dann ein paar Tage frei habe, dann ist es wirklich, muss ich so richtig so, ach so, so war das ja.
Okay. Ja, ich bin ja auch direkt in Urlaub gefahren und ich hatte so einen totalen krassen Drang, die ganze Zeit Sachen zu machen. Ich konnte mich einfach gar nicht entspannen. Ich glaube, ich war so eine Woche ganz doll anstrengend und nervig. Mhm. Und ich wollte immer so wandern gehen und ganz viele Kirchen mir angucken. Genau, ja. Ich war so richtig nervig. Und dann habe ich gemerkt, dass ich mich entspannen muss. Ja, und dann habe ich mich entspannt. Und dann war es auch schön, aber es hat ein bisschen gebraucht. Ja. Und bei dir?
Bei mir? Ich war froh.
Du warst aber auch gar nicht so lange überhaupt in so einem Modus, dass du loslassen konntest.
10
du
Tage. Ich hatte 10 Tage und ich bin ja Vater geworden während der Dreharbeiten, was das Ganze, also zum zweiten Mal, was das Ganze noch verrückter gemacht hat. Und wir hatten ja dann auch eine Drehunterbrechung von mehreren Tagen und ich war froh, nach 6 oder 7 Wochen endlich meinen Sohn in die Arme nehmen zu dürfen, so richtig, und mal 10 Tage mit ihm einfach Zeit zu verbringen. Mhm. Und ja, aber es waren dann tatsächlich nur 10 Tage, weil es dann gleich weiterging mit dem Schneiden. Und ich bin jetzt, ein halbes Jahr später, immer noch nicht ganz fertig. Ich habe noch 3 Arbeitstage vor mir und dann ist endlich der Deckel drauf.
Ja, Wahnsinn.
Und dann wird Champagner getrunken.
Auf der Turnier.
Genau.
Wollt ihr noch irgendwas sagen?
Ich fand's schön mit euch.
Ich fand's auch schön mit euch.
Okay, ich fand's auch schön.
Zugzwang.